Advent, Advent, die Beziehung brennt. Oder der Lustmolch vom Land.
Entschuldigung, da muss ich lang.
Ich auch.
Der Lustmolch vom Land.
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Also um Weihnachten so richtig Spaß in der Bude zu haben, so richtig Zoff eigentlich, gibt's vier sehr wichtige Punkte. Andrea.
Also lass dir möglichst lange Zeit, einen Weihnachtsbaum zu kaufen, weil dann hast du nämlich garantiert so ein mageres, schiefes Würstchen dann übrig, ja, den er dir dann vielleicht noch reduziert gibt. Das sind dann immer die letzten, die noch so übrig sind.
Was besonders gut ankommt, ist, wenn du nur Schrott oder Dinge verschenkst, die du von deinen Familienmitgliedern selbst mal geschenkt bekommen hast. Ja?
Recycling von Geschenken.
Ja.
Genau. Oder du quatschst den ganzen Abend ununterbrochen und lässt niemanden zu Wort kommen, bist quasi der Alleinunterhalter.
Ja, am besten immer nur über sich selbst. Und um richtig Schwung in die Party zu bekommen, führst du an Weihnachten einfach so Gespräche, die mit Sätzen anfangen wie damals, als du, ... oder was ich dir schon immer mal sagen wollte.
In unserer heutigen Geschichte allerdings, da eskaliert eine Beziehung an Weihnachten aus ganz anderen Gründen. Da kann Weihnachten gar nicht so viel dafür, war halt zufällig im Kalender gestanden.
Dann stelle ich jetzt hier mal meine Podcastpartner Indra und Markus Villa vor, beide Journalisten, Indra zugleich Moderatorin bei einem Radiosender. Ja, und die beiden sind mein Podcast-Team.
Andrea Breu hat seit 20 Jahren die Beziehungspraxis in München. Und es gibt nichts, was Andrea noch nicht erlebt hat. Und
manchmal macht uns das richtig Angst.
Doch, da gibt es noch einiges.
Wir erzählen euch auf jeden Fall wahre Geschichten.
Aus Andreas Praxis.
Genau.
In der Weihnachtszeit, an Weihnachten oder spätestens Silvester, explodiert es oft. Und das hat Gründe, wofür wir alle gar nichts können. Die Statistik spricht da für sich. Denn die meisten Streitereien und Trennungen passieren tatsächlich rund um Weihnachten. Im neuen Jahr ist meine Praxis immer rappelvoll. Ja, ist wirklich so. Mhm. Und ich erkläre euch, was dahinter steckt, damit ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wirklich schöne Weihnachten habt. Ihr habt diesen Podcast nämlich gehört und seid damit ein bisschen schlauer und wissender, hoffentlich, als die anderen.
Genau. Aber erstmal erzählen wir euch zwei Geschichten und eine davon hat ein Happy End.
Das ist schön.
Bettina und Linus, die Landpartie.
Bettina und Linus, die zwei, sind seit 13 Jahren verheiratet, leben in einem kleinen Dörfchen, so auf dem Land, haben ein Kind, 6 Jahre alt, ein Mädchen. Beide sind so Mitte 30. Bettina macht einen Halbtagsbürojob im Ort irgendwo und Linus ist Dachdeckermeister und hat so einen eigenen kleinen Betrieb. Und in der kleinen Gemeinde, wo die wohnen, da kennt jeder jeden.
Bettinas Schwiegereltern wohnen direkt nebenan, also die Eltern von Linus, in einem Haus aus den 80ern. Ist so holzvertäfelt, der Vorgartenrasen akkurat gemäht, fast schon mit der Nagelschere geschnitten.
Potzblitz.
Mit Jägerzaun davor. Zur Weihnachtszeit blinkt ein Hirsch, im Herbst werden Kürbisse dekoriert und auf der Fußmatte steht Carpe Diem.
Natürlich. Linus Cousin Michi wohnt auch nebenan in einer Dachgeschoss-Einliegerwohnung bei den Eltern von Linus.
Also sind quasi Tante und Onkel, ne?
Richtig. Michi ist Ende 20 und ein Hansdampf in allen Gassen. Mal hier, mal da, am besten überall. Feste Beziehungen hat er, wenn, nur kurz. Er arbeitet auch als Dachdecker bei seinem großen Cousin Linus in der Firma. Beide verstehen sich sehr gut. Linus ist wie ein großer Bruder, ein bisschen das Vorbild, dem Michi immer etwas hinterhereifert und hinterhertrabt. Ein Bruder, wie Michi ihn nie hatte.
So eine Großfamilie, also eigentlich ganz nett, ne? In so einem Landidyll, die ein beschauliches, ruhiges Leben lebt, keine hektische Großstadt. statt Anonymität. Jeder kennt jeden. Immer ist auch jemand da. Vor- und Nachteile. Sage ich jetzt mal. Ich finde das auch nett, aber.
Ja, Vor- und Nachteile würdest
du. Vor- und Nachteile.
In dem Örtchen und das Surrounding, das Umfeld, wird in dieser Geschichte noch eine wirklich wichtige Rolle spielen. Geht es eher, ja, sagen wir mal, konservativ zu, ne? Hier leben noch viele andere alteingesessene Familien. Als sich vor ein paar Jahren der Pfarrer als homosexuell outet, was eh jeder wusste in dem Ort, ja, war das für Monate das Megathema in der dörflichen Gemeinschaft.
Natürlich, natürlich. Linus hat vor einigen Jahren ganz klassisch das Grundstück nebenan von seinen Eltern geschenkt bekommen und zusammen mit Bettina ein schickes, gar nicht so kleines Häuschen gebaut.
Ganz ein weißes Haus, so modern, richtig, mit Wärmepumpe, ein modernes Haus.
Natürlich.
Ja, ja, schon, das ist ja ein Dachdecker, der kennt sich aus, das ist sein Metier. Sauna hat er im Keller drin, offene Küche, schöner Kochblock und so, gläserner Kamin. Und durch seine Firma konnte er viel bei dem Bau natürlich selber machen. Das ist ja das Gute, wenn man sowas kann. Mhm. Und seine Kumpels aus dem Ort, die haben ihm da auch geholfen. Im Dorf hilft man sich gegenseitig. Mhm. Und ihr Haus ist auch ihr ganzer Stolz, hat sie erzählt, gell? Mhm.
Bettina kommt ursprünglich aus dem Nachbarort. Kennengelernt haben die beiden sich vor vielen Jahren über den ansässigen Schützenverein auf einer Party, wie es ganz oft auch der Fall ist.
Ja, ich war auch schon mal auf so einer Schützenverein-Party. Und das sind tatsächlich Feste, wo am meisten gesoffen wird. Sind wir ehrlich.
Machen wir
nicht drum rumreden. Ja. Da wird gesoffen, dass alles zu spät ist.
Und wie versteht sich Bettina mit den Schwiegereltern? Ich frage jetzt mal für eine Freundin. Also ich komme persönlich sehr gut mit meiner Schwiegermutter aus. Ich finde das auch sehr schön, wenn Familien so beieinander wohnen, ne, und sich helfen können. Mhm. Aber für viele sind ja die Schwiegereltern nebenan ja auch ein Albtraum, Andrea. Wie ist das bei der Bettina?
Ja, sie versteht sich meistens ganz gut mit ihrer Schwiegermutter, die Hausfrau ist, die häufig auch ihre Enkelin betreut. Mhm. Der Schwiegervater ist zwar schon in Rente, ein ehemaliger Schulleiter übrigens, kümmert sich zwar mehr um seinen Rasen und den Garten.
Den akkuraten, ja, Rasen.
Mit der Nagelschere betreut, als um seine Familie, aber das wird von allen mehr oder weniger akzeptiert nach dem Motto Leben und Leben lassen.
Hm. Du, und sag mal, wenn du Familie nebenan, Schwiegereltern, vielleicht auch manchmal Eltern, egal, klappt das gut, Andrea, was denkst du?
Also was meistens nicht klappt, sind ja nicht die Schwiegereltern per se, sondern das ist das Setzen von Grenzen oder das Einhalten von Grenzen. Mhm. Und weil das oft nicht klar ist, nicht konkret ist und gehofft wird, das wird schon so sein, wundern sich die Leute, wenn plötzlich dann die Schwiegermutter im Garten steht oder, und das hatte ich auch schon einige Male, plötzlich im Wohnzimmer, weil sie einen Schlüssel hatte und dann meint sie es gut, fängt schon mal an zu bügeln oder macht da irgendwie in der Küche rum. Und das ist natürlich das, was schwierig ist. Und darüber regt sich dann die Frau bei ihrem Mann auf. Kümmer dich drum, dass deine Mutter nicht, ihr wisst schon. Und dann zieht sich der Mann gerne, das ist so der Klassiker, aus diesem Mama-Mutter-Frau-Konflikt raus, was das Ganze nur noch schlimmer macht. Und in der Regel zu einem handfesten Paarkonflikt führt, was auch nicht selten in meiner Praxis landet, die böse Schwiegermutter. Und da geht es ganz oft um die mangelnde Ablösung des Sohnes, also des Mannes, auch Sohn von seiner Mutter.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, was macht man denn da? Schreibt man dann einen Vertrag? Ja, also man muss
halt Sachen
aber oft, ne? Klappt das ja auch.
Man
das
muss
immer
ja
ehrlich.
Klare Regeln einfach
gut, aber
ausmachen.
Ich denke dann immer, ich käme auf die Idee überhaupt nicht, wenn meine Kinder nebendran mit meinen Schwiegertöchtern wohnen würden, da einfach im Garten zu stehen.
Es ist halt die Schwierigkeit immer mit der Kommunikation. Man wird was nicht erzählt, noch dazu mit den Eltern wird dann was doppelt nicht erzählt und dann geht es über die Stränge, ohne dass es vorher geklärt ist. Eigentlich.
Ich glaube, meine Mama würde schon bei uns im Garten stehen, wenn sie nebendran wohnen würde.
Genau. Und ich würde sagen, ich sage auch was, sage ich, du gehst lieber nicht bei uns im Garten.
Ach, das weiß ich nicht. Das würdest du nicht sagen. Das würdest du nicht sagen. Du würdest dich freuen, glaube ich.
Ja, genau. Je nachdem.
Der heiße Sommerabend.
Es ist Bettina, die Andrea in der Praxis aufsucht, und zwar alleine.
Sie ist mittelgroß, sportlich angezogen, Jeans, Sweatshirt, hat wuschelige, blond gelockte Haare, ist ungeschminkt und schaut total sympathisch aus und ist, wie viele Klienten, Andrea, ziemlich aufgeregt, als sie so vor dir sitzt.
Ja, und wie so oft, wirklich wahnsinnig oft, kommt erstmal einer alleine zu mir und sie erzählt mir ihre Geschichte.
Es ist ein Freitagabend. Es ist schwül, die Luft steht. Am Abend hat es immer noch so 28 Grad. Die Grillen zirpen. Von der Terrasse des Hauses aus schaut man über den großen Garten, über Felder, bis zu einem Waldstück, hinter dem die Sonne untergeht. Wunderschön. Und da kommt Linus erst von der Arbeit nach Hause, springt schnell unter die Dusche und verschwindet wieder, trifft sich mit seinen Kumpels im Dorf.
Leider mal wieder, ohne das vorher mit Bettina zu besprechen. Das macht er oft. Haucht ihr noch schnell ein Küsschen hin, bis später. Er führt, so sagt sie es, förmlich ein Eigenleben. Und sie tanzt immer nur um ihn herum. Ja. So ihr Gefühl. Mhm. Sexualität gibt es auch nicht mehr viel. Man lebt zwar ohne viel Streit, okay, aber wie in einer Wohngemeinschaft nebeneinander her. Und das hat Gründe.
Fokus für die beiden ist ihr Töchterchen, ne? Ihre Tochter und ihr schönes Haus. Und für Linus ist der ortsansässige Fußballverein und seine Kumpels im Fokus.
Ja.
Und die Tochter tobt an diesem Abend durch Omas und Opas Nachbargarten. Die sind ja nebenan, genau. Und Michi, der Cousin aus dem Dachgeschoss der Eltern nebenan, besucht seine, wie nennt man dieses Verwandtschafts?
Cousinenfrau. Cousinfrau.
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 Sind ja nicht wirklich verwandt, aber okay, spontan auf ein Bierchen. Mhm. Ne? Macht er öfter, weil er mag die wirklich gern und die verstehen sich alle ganz gut.
Bei der Hochzeit von Bettina und Linus, in der Dorfkirche natürlich, hat er vor Jahren wohl mal gesagt, das hat sie mir erzählt, du, wenn mein Cousin dich nicht geheiratet hätte, hätte ich's vielleicht gemacht.
Mhm. Oh. Mhm. Und Bettina findet den Michi nett anzuschauen. Super hot eigentlich, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen. Er macht viel Sport, hat einen mega durchtrainierten Körper mit so einer Idee eines Waschbrettbauches. Im Sommer mäht er gerne mal mit nacktem Oberkörper Opas Garten. Bettina beobachtet das oft aus den oberen Fenstern ihres Hauses.
So. Wie in so einem Werbespot.
Ja, genau, ja. Hab ich auch gerade so gedacht. Ihr Mann Linus lässt sich dagegen mit den Jahren der Ehe auch gehen. Findet zumindest Bettina. Wohlstandsbäuchlein, er ist zwar im Fußballverein, aber mehr passiv als aktiv und schaut nur am Spielfeldrand zu oder geht ins Vereinsheim und auf sein Äußeres achtet er jedenfalls nicht mehr annähernd so wie früher.
Markus ist manchmal auch ein bisschen verlautert.
Ehrlich?
Ja, aber ich auch.
Also ich natürlich nie.
Ich habe auch ein Wohlstandsbäuchlein.
Also ganz ehrlich, Leute, ich finde, dass man sehr wohl in Jogginghose vor dem TV sitzen kann und sogar TK-Pizza essen auf dem Sofa lümmeln. Ist meine Meinung, wirklich.
Ja, klar.
Aber dauerhaft geht das gar nicht. Es ist doch auch eine Frage, finde ich, immer des Respekts dem Partner gegenüber, oder nicht? Also anders gefragt, gefällt man sich selber in so einer Loddelrolle? Weil es fängt doch auch immer bei uns selber an. Übrigens war das ein Riesenthema in dieser Lockdown-Zeit. Die Jogginghose.
Voll.
Sich schön machen für den anderen.
Man hat in der Lagerfeld das gesagt, dass man, wenn
das
man...
Stimmt, der hat da mal was gesagt.
Man hat die Kontrolle sein Leben verloren, wenn man Jogginghose
trägt. Ja gut, das ist jetzt natürlich sehr schwarz.
Ich trage jetzt gerade beim Aufzeichnen übrigens auch eine Jogginghose und der Markus auch.
Ich übrigens wie immer nicht.
Die Einzige, die vernünftig angezogen ist, ist Andrea.
Aber das liegt ja auch daran, dass ich als Einzige das Haus verlassen musste, um hierher zu kommen.
Zurück zur Geschichte. Zu dir, Andrea, sagt die Bettina, was ich auch so einen krassen Satz finde. Für unsere Wärmepumpe interessiert sich mein Mann mehr als für mich.
Ich muss da ein bisschen lachen. Ja. Also an diesem besagten Sommerabend sitzen Michi und Bettina auf der Terrasse. Tochter tobt rum, haben wir schon gehört, übernachtet dann bei Oma und Opa. Michi und Bettina verstehen sich ja blendend und trinken erst ein Bier, dann eine Flasche Wein, eine weitere und dann passiert's.
Sie küssen sich und landen dann ziemlich schnell, als hätten ja beide nur drauf gewartet, in der Küche in Bettinas Haus und haben Sex auf dem Kochblock und dem Esszimmertisch. Heide Witzka.
Ja. Der ganz normale Wahnsinn.
Hat sich jetzt natürlich schon so angebahnt, aber ist natürlich eine schwierige Situation. Ne? Ja. Muss man mal ganz klar sagen.
Aber jetzt mal ganz
ehrlich. Auf vielen Ebenen.
Jetzt, Spatzelchen, jetzt stell dir mal vor, ich würde mit deinem Cousin...
Nein, stellen wir uns jetzt nicht vor.
Aber das ist doch... Ja. Oder das, also hallo?
Ja, oder mit irgendjemand aus der Verwandtschaft, das finde ich schwierig. Oder auch mit einem Freund, auch schwierig.
Ja.
Das ist einfach schwierig.
Hier muss man auch wirklich verstehen, dass es meist wirklich vom Partner hintergangen zu werden wirklich traumatisch ist. Und dazu kommt noch in unserem Fall eine weitere Verletzung, nämlich, dass es mit jemandem passiert, der auch das eigene Vertrauen hatte. Genau. Also ein Cousin oder ein Freund oder, also das ist so eine Katastrophe und wiegt natürlich viel, viel schlimmer, meine Erfahrung, als ein One-Night-Stand auf irgendeiner Dienstreise.
Klar.
Weil das ist doppelter Verrat. Jetzt stell dir mal vor, Markus und ich hätten irgendwann, du würdest da drauf kommen. Du verlierst ja nicht nur den Markus, sondern auch meine Freundschaft. Mhm. Also das ist ja fast gar nicht anders möglich, als dass ein tieferes entsteht.
Wisst ihr, was ich da machen würde? Würde ich sagen, macht euren Scheiß-Podcast bitte in Zukunft alleine weiter.
Ich bin raus aus dem Bums.
Ich bin also, raus aus dem Bums.
Das ist so wahnsinnig schwer nachvollziehbar.
Voll. Ich finde es auch schwer nachvollziehbar, weil der Schaden, der dabei entsteht, und das muss jedem auch klar sein, maximal ist.
Ja, idealerweise ist es dir vorher klar, aber oftmals ist es eben zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, nicht klar oder wird so ausgeblendet.
Wird ausgeblendet, genau.
Nach dem Küchenquickie ist Michi dann rüber in seine Wohnung, geredet wurde nicht mehr viel und Bettina hat sich ja mit der Restflasche Wein auf die Terrasse gesetzt, dann eine Dreiviertelstunde geduscht, geweint und ist ins Bett gegangen.
Hm. Warum duscht sie eine Dreiviertelstunde? Was ist das? Wollt ihr die Schuld von sich abwaschen?
Ja, genau, weil sie sich so ein bisschen reinwaschen wollte und sich auch irgendwie so ein bisschen beschmutzt fühlte, sagte sie auch, es war ja nicht okay. Ich meine, sie hat ja dann auch ein eigenes Wertesystem wiederum und wusste, dass das natürlich nicht so toll ist.
Also sie hat sich selbst beschmutzt und wollte sich abwaschen.
Naja, sie hat ja einen eigenen Wertekonflikt. Du erzeugst ja einen Wertekonflikt in dir auch, indem du etwas tust, wozu du ja eigentlich nicht stehst oder wo du nicht hinterstehst. Und was ganz oft natürlich ist, bevor man wieder zu dem eigenen Partner kommt, duscht man sich ganz häufig, damit man diesen Geruch einfach auch abwäscht. Mhm. Das kommt übrigens manchmal raus, also vor allem, wenn Menschen dann auch Parfum oder so benutzen. Na, der riecht ja dann einfach anders, der Mensch.
Klar. Am nächsten Morgen steht jedenfalls ein selbstgepflückter Blumenstrauß auf der Terrasse mit einem Kärtchen. Danke. Offensichtlich, von wem das kommt.
Ja, sehr offensichtlich. Und so ging es los. Wann immer Linus weg war, und er war sehr oft weg, arbeiten oder mit Kumpels aus dem Ort treffen, haben sich Michi und Bettina sofort getroffen, je nachdem, wo das Kind war. Also in Michis Dachgeschosswohnung bei den Eltern im Haus oder im Haus von Bettina und Linus.
Ich finde es ganz schön krass, weil ich meine, man könnte noch sagen, okay, erster Abend, wir haben 2 Flaschen Wein getrunken, waren alle betrunken und so und dann, keine Ahnung, vielleicht klappt es nicht. Aber das ist ja dann doch, wenn es in die Regelmäßigkeit geht, ein Schritt, der definitiv ein Einverständnis voraussetzt in einem selber, wo man sagt, okay, ich mache das jetzt so weiter.
Und Andrea, erzähl bitte, wie lange läuft diese Affäre, bis Bettina dann zu dir gekommen ist?
Fast ein Jahr schon.
What the fuck?
Das ist schon krass.
Entschuldigung, wenn ich das so hart sage.
Ihr dürft ja eins nicht vergessen, das Ganze begann ja schon viel früher.
Ja.
Ja, richtig.
Das also, stimmt. Wenn wir mal ehrlich drauf blicken.
Warum, Andrea?
Was, warum?
Warum diese Affäre?
Es geht da ganz viel um Sehnsüchte, die sich ihren Weg suchen. Und natürlich ist unser Partner ja nicht unser Bedürfniserfüller, also wenn man so will, ja, so nach dem Motto, ich habe jetzt Bedürfnis XY und du musst jetzt da herspringen und musst das befriedigen. Aber man muss schon auch Verantwortung für das eigene Wohlbefinden übernehmen und auch dabei zeitnah checken, wo man beziehungstechnisch aus meiner Sicht so steht. Also das hat sie nicht getan und dann kam es so, also so wie mir das ganz oft eben erzählt wird. Ich bin da irgendwie so reingeschlittert. Das ist so dieser Satz, der ganz oft kommt. Und dann habe ich mich plötzlich verliebt. Also Michi hat sich um sie gekümmert, er hat sie gesehen, er hat sie wahrgenommen. Das ist ganz oft ein großes Thema. Aufmerksamkeit. Und er hat sich gekümmert, ihr heimlich Blümchen auf die Terrasse gestellt, Liebesbriefchen in die Wäsche gelegt, einen eigenen Deko-Frosch auf die Fußmatte gestellt mit einem Kärtchen, küsst den Richtigen.
Nicht dein Ernst.
Ja, doch, das hat sie mir alles erzählt. Und jetzt nur mal so ein paar Bilder zu malen, der hat sich richtig ins Zeug gelegt.
Okay.
Und diese Aufmerksamkeit und auch damit Aufwertung, die sie dadurch erfahren hat, hat sie sich einfach wieder sehr lebendig und als Frau fühlen lassen. Also alles das, was sie mit Liebe Linus schon lange nicht mehr hatte. Und wahrscheinlich hat es nicht ausschließlich nur mit ihrem Mann zu tun, aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu.
Aber sie hätte sich ja auch einen anderen Mann aussuchen können. Es muss ja nicht ausgerechnet der Cousin vom eigenen Mann sein, oder? Es gibt genug, die rumlaufen.
Sie hat ja theoretisch schon, aber es hat sich so
im
ergeben.
Im Dorf vielleicht
dieses
nicht.
Dieses Reingeschlittere, das ist ja oft, da ist jemand zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und dann passiert es. Genau wie du vorher gesagt hast, Markus, dann trinkst du was und dann fallen halt die letzten Hüllen oder wie sagt man da, Grenzen oder und dann passiert es halt. Ja, genau.
Du, aber Bettina, Linus, Michi und Oma und Opa von nebenan. Die waren sogar ein paar Wochen später, so hat sie es erzählt, noch zusammen in Italien, im Urlaub, in Jesolo.
Ja.
Krass.
Ja, und auch da haben sich Bettina und Michi, während die anderen noch am Strand waren, ja, irgendwo ihre kleinen Nischen gesucht, um ein bisschen Spaß miteinander zu haben.
Ja, also da war
ich. Liebes Lieschen, ne? Also da gab es dann auch keine Schranke, gell? Nee. Wo mein Opa dabei sind, das Kind dabei ist.
Na ja.
Andrea, aus deiner über 20-jährigen Erfahrung, ne, als Therapeutin, wie oft gibt es so innerfamiliäre Beziehungen?
Also ich habe jetzt da keine offiziellen Zahlen, aber es kommt tatsächlich überhaupt nicht selten vor.
Ernsthaft?
In meiner Praxis übrigens. Jetzt kann man natürlich sagen, zu mir kommen ja Leute, die grundsätzlich eher Probleme haben, als welche, die einfach nur mal einen Kaffee trinken wollen. Aber vor allem im Freundeskreis passiert sowas oft. Das sind ja alles Menschen, wie ich vorher sagte, denen du das Vertrauen geschenkt hast und wirst dann praktisch von zwei Seiten verraten. Und wer sowas erlebt hat und das jetzt hört, der weiß ganz genau, um was es geht und wie schlimm das ist.
Aber was ich mich frage, warum ist die überhaupt bei dir?
Helfen Sie mir da raus.
Genau das waren die ersten Worte von Bettina, als sie in meine Praxis kam. Die erste Verliebtheit, das wilde Abenteuer war vorbei. Bettina will einfach, dass es aufhört. Michi ist zu fordernd. Er will mit seiner Betsy, wie er sie nennt, immer und ganz zusammen sein. Sie soll sich trennen, zu ihm ins Dachgeschoss ziehen.
Oha.
Ja, oder er zieht ins schicke Neubauhaus von Bettina und Linus. Keine Ahnung, was mit Linus geschehen wird.
Aber ist der ein bisschen doof? Entschuldigung. Nein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so. Aber ich meine,
der ist jung.
Was hat er denn für eine Vorstellung? Das geht doch nicht. Wir tauschen jetzt einfach mal den Papa gegen den Cousin von nebenan aus. Das ist ja auch für das Kind, also für das kleine Mäuschen. Das ist ja, das geht ja gar nicht.
Weiß nicht. Also ich finde ja sie auch schwierig, weil sie hat ja auch diese Entscheidung getroffen und das relativ lange so laufen lassen, ohne irgendwie eine Idee zu haben, wie das denn enden kann. Ja. Aber wie kommt denn er überhaupt auf so eine Idee, mit ihr da zusammenziehen zu wollen? Gab es da irgendwelche Signale oder hat er einfach überhaupt keine Empathie für die anderen Menschen in seiner Familie?
Mir sieht das schon sehr danach aus, als wenn er mehr als eine anfängliche Affäre, wie Bettina es wohl wollte, haben möchte. Ja?
Ja, klar, das sagt er ja ganz
genau,
klar.
Im Gegensatz zu Bettina, für die es einfach nie mehr war und auch nie werden sollte. Also für sie war es wirklich so ein
Nein, Abenteuer kann man es nicht nennen.
Ja, Abenteuer ist natürlich schon mit schweren Folgen. Also, wie du schon sagst, das ist schon eine Hausnummer.
Und dann schlägt Michi um sich und fängt an, Bettina zu erpressen.
Potzblitz.
Als sie versucht, die Affäre zu beenden.
Das ist aber hart.
Ja, und es ist auch nicht selten, der zieht wirklich auch alle Register, weil er will sie nicht verlieren. Ja, es kratzt ja auch an seinem Ego und das geht überhaupt nicht. Und erst hat er es auf die nette Tour versucht mit Tränen und Blümchen und du bist die Schönste und die Beste und bla bla bla. Und mittlerweile ist er bei den Drohungen angekommen, weil ihm die Fälle davon schwimmen. Wenn du mich verlässt, lasse ich die Bombe platzen und sag's allen. Das höre ich übrigens auch öfter. Also da wird ein ganz klares Machtgefälle aufgebaut, wenn dann.
Klingt nach einem ganz erfolgsversprechenden Konzept, jemanden wieder zurückzubekommen.
Alter, das gibt bestimmt eine tolle Beziehung.
Ja, irgendwann. Das wird bestimmt toll. Was ist denn mit dem los, du? Warum sucht er sich nicht einfach eine andere Frau? Gibt doch genug. Auch in dem Dörfchen wird er irgendjemand finden.
Ja, der hat halt mit seinem schlechten Selbstwert, hält er da diese Zurückweisung nicht aus. Und jetzt muss man auch ehrlich sein, er hat natürlich eine emotionale Bindung mit ihr, so sieht's auch aus. Und das ist auch immer, wenn die aufgekündigt wird, eine narzisstische Kränkung.
Es geht um ihn, gell?
Mhm. Genau. Natürlich. Und wenn jemand eine narzisstische Kränkung erlebt, reagiert der nicht echt mit Trauer, wie es ein normal gestörter Mensch täte, ja, also mit den echten Gefühlen.
Also so wie wir,
genau.
Gestört.
Okay. So, wie es ja viel günstiger wäre, sondern der reagiert jetzt, damit er das nicht spürt, die Trauer, mit einer ganz starken Kränkungswut. Das heißt, der geht jetzt in Angriff und projiziert diese Wut auf den anderen.
Du, und was rätst du ihr in so einer Situation? Ich meine, es ist schon schwierig, da rauszukommen, weil sie kann ja nicht einfach sagen, juhu, ich erzähl's allen. Sie will ja jetzt ihre Beziehung retten, oder? Mhm. Aber was rätst du ihr?
Sag ich dir ganz ehrlich, da gibt's zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr, dass das, also ich finde eine Lösung, die Leute kommen immer und wollen eine Lösung, die für jeden gut ist. Der Zug ist abgefahren und
richtig,
der ist schon lange abgefahren. Und zwar mit deiner Entscheidung, dich auf das einzulassen. Und ich sag dir ganz einfach, da bin ich einfach auch sehr klar, also reinen Tisch zu machen.
Bettina kommt noch einige Male zu dir, Andrea.
Ja.
Und ihr beide besprecht, wie sie aus dieser Situation hinauskommen könnte, ohne vielleicht die ganze Familie zu sprengen. Das ist ja ihr Ansatz, ja. Mhm. Weil du sagst, reinen Tisch zu machen, ist ja auch nicht so einfach.
Ja, und ich mache ihr natürlich auch klar, liebevoll, aber auch mit einem gewissen Realitätsblick, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit so nicht möglich ist. Und ich meine, wir können ja nicht so tun, als wenn die Realität nicht vorhanden wäre. Und keiner wird verletzt, keiner erleidet einen Nachteil, keiner ist traurig, aber
das gibt es natürlich nicht.
Das gibt es nicht. Und jetzt sind wir auch mal ganz ehrlich, wenn es um eine Außenbeziehung geht, noch dazu um eine heimlich geführte, alle drei sind da eigentlich betroffen.
Mhm.
Oder wenn sie mit vieren passiert, weil zwei gebunden sind, naja, dann sind auch alle vier irgendwie betroffen. Da muss man auch nicht therapeutische Fähigkeiten haben, um sich das vorzustellen.
Absolut.
Und dann ist Weihnachten.
Ja.
Weihnachten steht vor der Tür. Bettina und Michi werden zwar nicht mehr so oft, aber dennoch immer ab und zu noch intim miteinander, weil eben Bettina sich nicht traut, die ganze Geschichte zu erzählen und deinem Rat zu folgen, reinen Tisch zu machen. Ne?
Sie hat mir erzählt, sie schafft es einfach nicht, das dem Linus so zu sagen. Also das kann ich auch nachvollziehen. Rein menschlich kann ich das total nachvollziehen. Jetzt stell dir doch mal diese Situation vor. Und genau, und sie versucht jetzt natürlich, den Kontakt möglichst gering zu halten mit dem Michi. Also so wie sie früher in jeder freien Sekunde versucht haben zu verabreden, versucht sie jetzt, ihm möglichst wenig zu begegnen.
Mhm.
Ja. Und ihr schlechtes Gewissen ist tatsächlich auch wirklich erdrückend. Und sie hat am meisten Angst davor, die Verantwortung für die Konsequenzen zu tragen. Du erinnerst dich, als du in einer anderen Folge gesagt hast, dass kein Mann fremdgehen würde, deiner Meinung nach, wenn er um die Konsequenzen wüsste. Und das trifft auch genauso auf Frauen zu.
Ja, genau. Wird sich einfach nicht visualisiert.
Die werden ausgeblendet. Punkt.
Das wunderbare Weihnachtsfest.
So, die ganze Familie ist zusammen. Bettina, Linus, das Kind, Oma, Opa von nebenan. Bettinas Eltern aus dem Nachbarort. Und der Michi ist auch da.
Alle feiern im wunderschön beleuchteten Neubau-Idyll, viele Lichterketten im Garten. Aber vieles liegt in diesem Haus im Schatten.
Unser Linus hat den ganzen Garten illuminiert, wenn man das so sagen darf.
Ja, ja.
Das ist für ihn ganz wichtig, erzählt Bettina, dass jeder im Ort am Haus vorbeiläuft und wow denkt, wow.
Der Prachtweihnachtsbaum, also anders als der Baum, wie du ihn am Anfang des Podcasts
ja, genau,
geschildert hast.
Ja genau, der schiefe, krumme Kerl.
Nein, nein, hier steht wirklich ein XXL-Megabaum. Den hat Linus mit seinen Kumpels im Wald gefällt. Steht wie eine Eins, wunderschön geschmückt mit den roten Weihnachtskugeln der Schwiegereltern.
Mhm.
Ja, auch die Krippe unterm Baum ist ein Must-Have für Bettinas Schwiegervater. Die hat er selbst gebaut und ohne die gibt es kein Weihnachtsfest.
Die ganze Familie geht brav, wie sich's gehört, am Nachmittag in die Kirche.
Danach gehen die Männer in die Kneipe, also die beiden Opas, Linus und sein Cousin. Die Frauen und die Kinder gehen nach Hause.
Leicht angeschickert, was schon mal der Grundstein für eine mögliche Eskalation an Weihnachten ist, kommen die vier Männer kurz vor der Bescherung nach Hause. Was ich übrigens auch so in Sachen Rollenverteilung ein bisschen schwierig finde.
Es gibt Raclette, auf dem schön dekorierten Tisch stehen Schüsselchen und Schälchen, aber zum Essen kommt leider keiner mehr.
Ja, aber erst kommt die Bescherung, so muss es auch sein, gell, weil die Kinder warten. Ja. Nachdem die Tochter dann dran war, übergeben sich die Erwachsenen ihre Geschenke. Alles ein bisschen durcheinander, chaotisch, okay, das ist für dich und das ist für dich. Nicht jeder schaut zu, wenn der andere sein Paket aufmacht, weil jeder selber mit seinem Paket beschäftigt ist und alle öffnen ihr Zeug irgendwie gleichzeitig.
Und auch immer so ein bisschen so chaotisch.
Und der Linus nimmt eins der restlichen unterm Baum liegenden Päckchen hoch und sagt, hey, da steht ja überhaupt kein Name drauf. Klappt so die Doppelkarte auf und liest, ich will dich ficken, du geile Sau.
Boah!
Er öffnet wortlos das Paket und sieht so ein Papier darin verpackt, so Spitzenunterwäsche. Keine Ahnung.
Es hätte ja auch ein Geschenk von seiner Frau an ihn sein können, ne?
Ja, klar.
Dass sie das halt an Weihnachten abends
genau,
noch trägt.
Ach, Intralein, Spitzenunterwäsche für den Mann.
Nein, ich meine, dass sie das, nein, ihr versteht mich falsch, dass sie das halt am Abend für ihn trägt. So habe ich gedacht.
Ach so.
Mhm. In dem Geschenk verpackt ist die Verpackung fürs Geschenk.
Richtig. Bingo, bingo.
Aber
du bist
egal,
du bist ein sehr schlauer
glaub
Mann.
Glaub mir, es war nicht so.
Linus ist ja immer noch irgendwie so ein bisschen konsterniert, weiß nicht recht, was er machen soll, nimmt die Dessous aus der Verpackung, hält sie despektierlich an zwei Fingern hoch, als würden sie stinken und so, dass sie alle sehen können und liest ganz laut vor, ich will dich ficken, du geile Sau. So. Der Linus hat genau ja. den richtigen Move drauf.
Ja. Ja, wir lachen, aber bei denen war Stille.
Na klar.
Mhm. Alle schauen auf, nur die Tochter nicht. Und die sitzt Gott sei Dank mit Kopfhörern vor ihrem iPad.
Brutal.
Gott sei Dank.
Mhm. Brutale Situation, muss man jetzt mal ganz klar sagen.
Heidewitzka. Mhm. Tja, und der Ich liebe meinen Rasen über alles Schwiegerpapa von nebenan.
Mhm. Direktor.
Direktor reibt sich am Bart und guckt. Bettinas Vater steht wie angewurzelt neben der Prachttanne und guckt genauso. Eine der Omas kichert verschmitzt. Linus, sag doch sowas nicht vor dem Kind.
Der Einzige, der wirklich nichts mitbekommen hat von dem Ganzen, ist der Michi, weil der ist nämlich gerade auf der Toilette. Super Timing.
Na, da ganz geschickt gemacht. Timing.
Und mittlerweile auch ziemlich betrunken.
Ja, klar.
Und die Einzige, die wirklich reagiert, ist Bettina, weil ihr schießen die Tränen in die Augen.
Das ist auch so eine Freeze-Situation, ne? Irgendwie so völliger Wahnsinn. Mhm, die Zeit steht still in dem Moment, gell? Mhm. Irgendwie so.
Tut sie auch. Also aus Bettina bricht es nun raus, die Dessous sind von Michi.
Und der kommt gerade vom Klo. Linus springt ihm entgegen. Sein Vater kann ihn gerade noch zurückhalten, hält ihn irgendwie zurück. Irgendwie. Sonst hätte es tatsächlich Klatsch gemacht.
Ja. Mhm. Und in dem Moment geht es ja nur um Dessous. Was da eigentlich los ist, weiß ja noch gar keiner. Dauert aber nicht lange, denn Bettina beichtet alles.
Was für eine Scheiße. Also sie erzählt alles vor allen.
Ja. Die ist total
ja, was
durchgedreht.
Soll sie auch machen? Das ist ja schwierig. Sie, ja, ja. Was soll sie machen?
Total durchgedreht. Sie
so
war ja gar nicht mehr bei sich.
Toll.
Die hat dann gesagt, ja, ich hatte eine Affäre mit Michi. Oh. Sie sagt auch, dass sie es beenden wollte, aber dass er sie nicht lässt. Und ja, sie sagt es vor allen.
Linus, der nimmt seine Jacke, setzt sich schon angetrunken auf jeden Fall in sein Auto, rast davon. Sein Vater läuft ihm noch so hinterher.
Die Schwiegermama sagt zu Michi, so, mein Freund, wir haben jetzt ein Hühnchen zu rupfen. Du kommst mit rüber.
Die kleine Tochter wird ins Bett geschickt mit einer Fertigpizza und auch Bettinas Eltern verlassen wutschnaubend das Haus. Ihr Vater noch mit den Worten, Bettina, du bist enterbt.
Weihnachten ist in dieser Familie vorbei.
Ja, das ist eine von vielen Geschichten hinter Häusern, die gerade so wunderschön beleuchtet sind, gell?
Na klar.
Wie ich immer sage, unter jedem Dach ein Acht. Das habe ich von einem Klienten gelernt und wenn er das hört, weiß er, dass er es war.
Hat meine Oma auch mal gesagt.
Meine Oma hat immer gesagt, hinter
Vorhang,
jeder
ja?
Gardine
ja,
ist
genau.
Was.
Ist was.
Ist was. Gefällt mir auch.
Wie es bei Bettina, Linus und Michi weitergeht.
Ja, das könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen. Riesen Familienzoff. Bettina zieht am ersten Weihnachtsfeiertag erstmal zu ihren Eltern, weil Linus sie nicht mehr sehen will. In der Zwischenzeit hat er erzählt bekommen, was gelaufen ist. Mhm. Von Bettina.
Stimmt, der ist ja aus dem Haus, der hat das ja gar nicht mehr mitbekommen. Ne?
Mhm. Der ist da umeinander gefahren und hat da ein bisschen Dampf abgelassen. Das Kind bleibt im Haus, Schwiegeroma und Schwiegeropa, der Vater von Linus, versuchen irgendwie zu vermitteln. Und ohne den Michi hier von seiner Verantwortung freizusprechen, aber dennoch erwähnenswert ist, dass Michis Eltern seit vielen Jahren inzwischen in Südamerika leben. Mhm. Er also deswegen auch viel in der Familie von Linus ist.
Die Omas wollen von all dem aber nichts wissen. Bettinas Mutter nennt sie sogar einmal Hure.
Ja, das finde ich hart. Das ist wirklich hart. Ja.
Genau, alle Schranken fallen. Trotzdem lässt sie die Tochter bei sich wohnen. Ne? Blut ist halt doch dicker als Wasser, mäßig auf jeden Fall.
Und Bettina ist nach den Feiertagen Anfang Januar die erste Klientin wieder in meiner Praxis. 5 Kilo leichter, sichtlich mitgenommen, erzählt sie mir die ganze wüste Weihnachtsgeschichte. Da fielen in der Familie von den Eltern später auch so Sätze wie, Hauptsache die Nachbarn kriegen davon nichts mit.
Oh, Scheiße. Mhm.
Naja, das ist halt das Übliche auch, ne? Mhm. Für Details interessiert sich eigentlich keiner. Und irgendwie widmen sich alle recht schnell wieder dem Alltag.
Das finde ich so heftig, oder? Als wäre das normal. Da muss doch die Familie Gespräche führen. Auch die Großeltern, oder? Was meint ihr?
du, was ist mit Linus? Der ist wegfahren und spricht der wenigstens mit ihr?
Am Anfang nur das Nötigste. Bettina bleibt jedenfalls ziemlich lange meine Klientin und kommt so alle 2-3 Wochen und ist wirklich hin und her gerissen zwischen ich will zurück und eine Trennung wäre besser. Also Linus bestraft sie natürlich schon für ihr Verhalten.
Aber er sagt auch nicht, was er will.
Nö, die waren ja noch nie so besonders gute kommunikative Menschen miteinander.
Verstehe.
Und die kleine Tochter ist nach wie vor im Haus.
Um die kümmern sich Linus und Bettina abwechselnd. Mhm. Also wenn er nach Hause kommt, fährt sie zu ihren Eltern in den Nachbarort, wo sie in ihrem alten Kinderzimmer schläft. Das möchte man ja sicher auch mit Mitte 30. Aber das ist weder eine Lösung, noch geht's ihr damit gut. Aber sie fühlt sich dem Linus gegenüber einfach so schuldig, dass sie hier jetzt nicht auch noch aufbegehren will.
Ja, das verstehe ich auch. Ja. Aber wie wird denn das jetzt in der Familie da gespielt eigentlich? Wer ist der Buhmann? Michi, Bettina, beide? Eigentlich beide. Also ich würde sagen, sowieso beide, habe ich am Anfang schon gesagt. Aber wie macht die Familie das? Am besten wäre ja die ganze Familie gleich zu dir gekommen und du hättest das dann ausklammern
ja,
können.
Ja, bloß nicht.
Gab es das schon mal, dass eine ganze Familie mit Oma und Opa bei dir?
Hat ein paar Stühle noch dazu geliehen.
In der Praxis, ja. Genau. Ja. In der Praxis saß? Mhm. Also ernsthaft?
Ja, aber nicht in dieser Kombi. Aber manchmal, manchmal habe ich Eltern mit den Kindern da, gerade wenn es um eine Trennung geht. Oder eine Mutter mit ihren Töchtern habe ich schon mal gehabt. Oder mehrere Geschwister, die zusammen zu mir kamen, weil sie ein Problem mit der Mutter hatten.
Es geht immer um den Outcome.
Genau. Die Buhmann-Frage bei Bettina und Linus wird nicht offen angesprochen, weil die ja alle nicht reden. Mhm. Bettina und ich treten jedenfalls viel zu lange auf einer Stelle, weil Linus auch nicht mit ihr reden will. Mhm. Scheiden lassen will er sich aber scheinbar auch nicht. Mhm. Vielleicht hier noch so ein kleiner Sidestep. Weil wir ja nicht so stark werten wollen, müssen wir ein bisschen was verstehen. Bettina hätte gerne ein zweites Kind gehabt. Es war so, dass es mit dem ersten Kind sehr, sehr lange gedauert hat. Diese ganze Kinderwunschbehandlung und die ganzen Sachen haben auch dazu geführt, dass die beiden in ihrer Sexualität natürlich nicht so sich entwickelt haben, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Was sicher auch ein Grund ist, dass die zwei einfach auf der Ebene miteinander nicht mehr so geschwungen haben.
Okay, verstehe schon. Mhm. Und Michi, wie war es bei dem?
Bei dem hat es Bing gemacht.
Na Gott,
vielleicht
sei Dank.
Hat ihm ja auch der Opa ein Bing verpasst. Der hat sich auf jeden Fall nach Weihnachten ganz schnell einen neuen Job gesucht und ist dann erstmal weggezogen.
Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht.
Ja, klar, der ist also praktisch, der hat ausgecheckt, 2 Stunden entfernt und er lässt Bettina jetzt erstmal in Ruhe. Mhm. Ob er sich auch bei seinem Cousin entschuldigt hat, weiß sie nicht, weil auch Michi und Bettina ja nicht mehr miteinander reden. Also nur das Allernötigste, was die Kinder betrifft. Was da aber alles innerfamiliär los war, weiß ich nicht, weil ich ja nur mit Bettina spreche.
Du, aber sag mal, wie ist der Stand heute? Mittlerweile ist ja jetzt fast schon ein Jahr vergangen, gell?
Ja, Bettina ist zu Hause wieder eingezogen, also in ihr schönes Haus beim Linus. Oder? Mhm. Und die Familie ist auf dem Standpunkt, das bleibt unser Geheimnis, darüber sprechen wir nicht mehr.
Das ist crazy.
Mhm. Bettina kommt immer noch zu mir, aber alleine. Linus hält nichts von Paartherapie und ja, sie ist nach wie vor nicht glücklich. Es ist alles wie vorher, nur mit viel mehr Streit und auch mit viel Schuldzuweisungen.
Mhm. Aber ist doch für das Kind nicht so wie vorher. Das ist doch, so ein Kind merkt es doch. Oder? Dass da plötzlich alles anders läuft.
Ja, nur die Eltern sind der Meinung, dass es besser ist, zusammenzubleiben, so als sich jetzt erstmal zu trennen. Aber und da muss jeder ja seinen Weg finden.
Voll, aber da wäre wahrscheinlich die Trennung die bessere Lösung. Ne?
Es wäre eine Lösung oder eine Option.
Richtig.
Also diese Geschichte ist to be continued, wie man so schön sagt.
So läuft es manchmal.
So läuft es manchmal, oder? Und wir lernen alle daraus, wenn es an Weihnachten eskaliert, kann das arme, arme Weihnachtsfest gar nichts dafür.
Genau.
Es sind meist die langen Vorgeschichten, die gern mal an solchen Abenden eskalieren. Ne?
Genau so ist es.
Hotspot Weihnachten.
Laut Umfragen streitet sich jeder Zweite bis jeder Dritte mit seinem Partner an Weihnachten. Und das ist nicht so wenig, gell? Wieso ist das so? Du hast es auch schon gesagt, dass es bei dir auch häuft, gell?
Der Januar ist der brutalste Monat, kann ich einfach nur sagen.
Warum ist das so?
Also zum einen ist die Erwartungshaltung oft viel zu groß. Das ganze Jahr haben wir Kontakt auf Sparflamme und plötzlich sitzen alle da und alles soll eitler Sonnenschein sein. Dann hohe Ansprüche an die Gastgeber.
Oh ja.
Oder auch an die Gäste. Ach, der könnte aber auch mal was helfen. Alles wird ewig vorbereitet, von wegen Stadezeit. Voll. Sondern die ganzen Orga-Fragen, wer kommt, wo gehen wir hin, wer trinkt was, was essen wir und wer hat inzwischen welche Allergien und Unverträglichkeiten. Und ganz wichtig, ab Mittag spätestens wird begonnen, Glühwein, Punsch oder was auch immer zu trinken. Die meisten Streitereien passieren unter Alkoholeinfluss. Und wenn wir dann endlich unterm Weihnachtsbaum sitzen, dann geht's los mit der schönsten Zeit im Jahr.
Ich glaube, also ich zumindest beobachte ich das an mir selber, dass jedes Jahr sagt man ja, ah, die Vorweihnachtszeit ist so wunderschön, tolle Geschichte, Weihnachtsmarkt A bis Z, das wird ganz nett. Grundsätzlich ist es wahnsinnig stressig und jeder sagt, boah, das ist so stressig, To-Do-Listen, man muss alles besorgen, dann gibt's alle Termine, die noch das Jahr irgendwie abgefeiert werden müssen, noch schnell in den Kindergarten, noch schnell in die Schule, alles noch hier, noch da. Es ist wirklich krass. Die Menschen sind gestresst und die Zündschnur wird auf jeden Fall kürzer. Kann ich bei mir auch
und das
beobachten.
Ist, das ist auch logisch, weil je größer der Druck wird, desto schneller wird es auch eng.
Ja, voll.
Verantwortlich für den vorweihnachtlichen Streit mit dem Partner ist zu circa einem Drittel das Verhalten von Verwandten. Was tut man da?
Da sehe ich das ganz pragmatisch, weil niemand ist für das Verhalten anderer erwachsener Menschen zuständig. Und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn eine Partnerschaft stabil ist, dann kann man doch gemeinsam mit solchen schrägen Verwandtschaften irgendwie umgehen und das auch ohne sich dann da wiederum zu streiten.
Total.
Wenn der Vater jetzt beispielsweise zu viel getrunken hat und nicht mehr aufhört zu quatschen, dann ist doch so ein ausgetauschter Blick, kennt ihr das? So zwischen dem Paar auch ein Zeichen echter Solidarität, oder? Kennt ihr das? Wenn
ja,
man
klar.
sich dann so anguckt und beide so, oh Gott, und man ist nonverbal einig. Das ist doch, ich verstehe gar nicht, was da so für ein Problem sein kann. Dein Vater hat zu viel getrunken, ja und, was kann ich dafür?
Kleines Beispiel von uns, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Basselchen. Es war auch bei uns Weihnachten in der Family und es war ganz wichtig, es musste gesungen werden, die Krippe musste auch aufgestellt werden, das war bei uns auch so. Dann musste es ein 3- oder 4-Gänge-Menü sein. Ich habe mich fast überschlagen und am Ende des ganzen Festes habe ich einen Vorwurf bekommen, warum ich mich jetzt nicht genug um meine Familie gekümmert habe. Ne? Also so, du hast gar nicht mit uns so gesprochen und so und ich war schweißgebadet und fix und fertig. Ja.
Total. Also so, wo bei mir dann auch die Solidarität aufhört, ist, wenn das Geschenk, das mir nicht gefällt. Ne?
Jetzt kriege ich gerade einen Schreck.
Das ist mir schon wichtig.
Nein, das stimmt gar nicht. Wir sind aber auch so Kollegen, wir sagen immer, wir schenken uns nicht.
Na, du bist der Spezialist.
Wir sagen, wir schenken uns nicht. Ich kaufe grundsätzlich was und ich habe ihm ehrlich gesagt auch dieses Jahr schon das Weihnachtsgeschenk einen Monat vorher gegeben, weil ich es einfach nicht für mich behalten kann, weil ich mich so freue.
Dem Markus?
Ja,
total süß.
Was hast du denn gekriegt?
Eine Winterjacke
habe ich bekommen.
Ach,
weil er konnte die ja schon brauchen, weißt du?
Ich konnte die schon brauchen, weil der Winter, jetzt wird es dann schon kalt und ich habe, und das drückt sie dann so süß. Ja. Ich kann es nicht für mich behalten.
Ja, ich tue mich auch sehr schwer damit.
Total. Und dann kaufe ich immer kurz vor Weihnachten noch irgendwas, damit ich noch wenigstens was habe zum Übergeben.
Aber das ist auch meins. Ich freue mich dann immer irgendwie fast mehr und denke so, mein Gott. Und dann sage ich immer, ach, wenn du wüsstest, was du kriegst, ich werde schon fast wahnsinnig. Ich halte es gar nicht mehr aus. Ja, komisch.
So, und wir haben ja am Anfang erzählt, es gibt auch eine gute Geschichte. Jetzt erzählen wir euch nochmal eine kurze, aber wie wir finden, zauberhafte Weihnachtsgeschichte mit einem Happy End. Joe kommt zu Andrea in die Praxis und sagt, es ist so, ich bin verlobt und meine Frau ist schwanger.
Und ich frage, aber wo liegt das Problem?
Naja, das Kind ist auf jeden Fall nicht von mir. Das ist das Problem.
Oha.
Was soll ich jetzt machen?
Und dann sagt er, wir sind zwar verlobt, aber wir hatten noch keinen Sex, denn wir sind da altmodisch.
Joe sagt, Mariah, so heißt seine Frau, behauptet nämlich, da war auch nichts mit anderen. Ich habe dich nicht betrogen. Was?
Holy shit.
Was für ein Schwachsinn.
Eine Scheinschwangerschaft?
Ja.
Joe erzählt, Mariah hätte eines Nachts eine Begegnung mit einem Engel gehabt.
Genau.
Der schwebt direkt über ihrem IKEA-Bett.
Klar.
Mariah völlig in Panik, kurz davor, die Polizei zu rufen.
Und dann sagt der Engel, bleib cool, Mann. Ich habe eine Message für dich und du bekommst bald ein Kind.
Und Mariah so, echt jetzt? Wie soll denn das jetzt gehen? Und der Engel so, entspann dich, Süße. Das ist jetzt alles echt crazy, was ich dir erzähle, aber so wird es kommen.
Und er sagt, der Vater deines Kindes ist Gott. Und einen Namen haben wir auch schon. Jesus.
Am nächsten Tag besorgt sich Mariah einen Schwangerschaftstest und tatsächlich, sie ist schwanger.
Potzblitz.
Und schreibt Joe eine WhatsApp. Wir müssen dringend reden. Und dann erzählt sie ihm alles von dem Engel, der Schwangerschaft, dem Vater, dem Namen.
Und Joe denkt sich, die spinnt die Alte. Die hat einen anderen, ist doch klar. Er will sich von ihr trennen. In dieser Situation kommt Joe zu dir, Andrea. Und was sagst du ihm?
Ich sage ihm ganz ehrlich, dass ich so einen Fall noch nie hatte. Und nicht weiß, was ich davon halten soll. Rational undenkbar, aber wer weiß das schon?
Doch, noch in dieser Nacht hat Joe einen Traum. Der Engel flüstert, Joe, Bro, hab keine Angst, bleib bei Mariah, heirate sie. Mariah hat dir keinen Scheiß erzählt, sie bekommt ein Baby und dieses Kind wird das Kind Gottes.
Wow, und der Engel sagt zu Joe, ihr braucht euch keine Namensbücher oder so einen Scheiß kaufen. Der Name steht schon fest, Jesus ist der Name. Jesus wird alle Menschen glücklich machen, so wird's werden.
So Glücksguru, Glückskeksmäßig, Motivationstrainer?
Da kennt sich Olli Pocher gerade auch ganz gut aus. Ich glaube, der wär's.
Auf jeden Fall erzählt mir Joe bei unserer zweiten Sitzung, auch wenn ihm das alles spanisch vorkommt. Er bleibt bei Mariah und heiratet sie.
Na klar, weil der Engelstraum natürlich ganz schön abgefahren war.
Etwas.
Ein paar Monate später gibt's im ganzen Land eine Volkszählung. Warum das denn?
Weil nicht nur die Ampelregierung viel Murks macht, jetzt ist auch noch das Einwohnermeldesystem gehackt worden. Und jeder muss sich an seinem Geburtsort neu eintragen lassen. Joe muss zum Einwohnermeldeamt in seine alte Heimat. Behördenscheiß.
Die beiden wohnen in München, aber Joe kommt eigentlich aus Berlin und da muss er jetzt hin. Mariah kommt mit, hochschwanger. Auf dem Weg haben die zwei eine Panne. Karre bleibt liegen und Joe ist kein Mitglied beim ADAC.
Mariah geht's nicht so toll und die beiden buchen spontan über Booking.com ein kleines Hotelzimmerchen.
Mit der Buchung hat natürlich irgendwas nicht geklappt. Sau spät und beide sind total müde. Die anderen Hotels in der Nähe haben auch nichts mehr frei und da finden sie ein kleines Zimmer bei Airbnb. Und auf einem Bauernhof, direkt neben einem Stall mit Kühen und Schafen und so. Und das nehmen sie auch.
In dieser Nacht gehen die Wehen plötzlich los. Noch bevor der Notarzt kommt, kriegt Mariah ihren Sohn.
Und hat Joe mitgeholfen?
Ich glaube, der hat nur daneben gestanden.
Diese Nacht nennen wir deshalb die Heilige Nacht.
Du, nebenan auf dem Hof gibt's eine Schafsherde. Und weil aber in letzter Zeit so viele Wölfe die Schafe gerissen haben, schauen die Schäfer auch nachts mal nach, was da so läuft. Und die stehen da so, rauchen eine Kippe und plötzlich schwebt der Engel vor ihnen und sagt, hey, Freunde, cool bleiben, ich bin's nur ein Engel. Und ich will euch was wirklich Geiles erzählen. Nebenan, gleich da hinten, da ist gerade der Sohn Gottes zur Welt gekommen. Müsst ihr sehen, Handys und Fotos verboten. Geht mal hin.
Ja, die Schäfer völlig aus dem Häusel gehen rüber. Zur gleichen Zeit sind auch Kaspar, Melchior und Balthasar draußen unterwegs. Die sind im Astronomieverein, kennen sich von guten Sternen und dem Himmel aus, haben alle drei ziemlich viel Geld von zu Hause und sind auch adelig.
Und die sehen plötzlich so einen Stern über ihnen und der bewegt sich, ja. Die Jungs steigen in ihre Porsche Panamera und folgen dem Stern und landen auf dem Airbnb-Hof von Mariah und Joe. Denn genau über dem Stall bleibt der Stern plötzlich stehen. Ne?
Waren die nüchtern?
Ja, scheinbar schon. Die Schäfer von nebenan und die drei aus dem Astronomieclub, sie sind sich sicher, als sie das Babylein Jesus sehen, das ist der Sohn vom lieben Gott. Und der wird viel Gutes für die Menschen tun.
Wir wünschen euch allen wunderschöne Weihnachten, bedanken uns ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zuhören. Mhm. Und für alle, die diese Folge gehört haben, sollte das Familienweihnachten doch gut über die Runden gehen.
Ja, das wünsche ich wirklich allen.
Ganz genau. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Da freuen wir uns sehr.
Ja, überall da, und ihr könnt uns auch Nachrichten schreiben über unsere Instagram-Seite Paarflüsterei mit UE. Freuen wir uns sehr und antworten.
Ganz fröhliche Weihnachten an alle.
Bimmelimmelim.